Mollerlin. Ja, wie manchmal habt ihr die Flasche aufgemacht, die letzte Zeit, habt einen Schluck genommen. Das tut doch gut. Das ist jetzt schon ein bisschen abgestanden, weil ich schon eine Weile voll eingefüllt habe. Aber wenn die Flasche leer ist, dann ist sie dann einfach einmal leer. Und ich weiss nicht, wieso, ob ihr das überhaupt schon mal erlebt habt, so wie es Ladine jetzt ein bisschen beschrieben hat, so einen Durst. Wenn die Zunge am Gaumen klebt, wenn man nicht mehr richtig reden kann und alles, dein ganze Leben, dein ganze Sehnen, zücht sich nach einem einzigen Tropfen Wasser. Also nicht ein Schluck, sondern ein Tropfen Wasser. Und ja, ich habe gewusst, dass ich viel trinken muss. Ich habe gewusst, wo es Wasser hat. Und das war eigentlich meine Rettung. Aber eben, wie es Larina so ein bisschen erzählt hat, das war nicht immer ein bisschen so gewesen. Bei den Leuten hier bei diesem Erdbeben. Und wir wollen heute dem Phänomen vom Durst ein bisschen nachgehen. Mit da ein bisschen eintauchen, was das so ein heisst. Wir gehen miteinander zu einer Quelle. Und eine Quelle, die vielleicht euer Leben verändert, nicht nur das Leben rettet, weil ihr nicht mehr verdurstet, sondern vielleicht sogar das Leben ändert. Und ich habe euch eine Einladung zu einer Wasserquelle, wo ihr eure Flasche mitbringen könnt. Und dort ist sogar jemand, wo ihr die Wasserflasche möchte füllen. Vor 10, 12 Jahren haben wir eine Reise machen auf Namibia, Karin und ich. Und wir haben die unwirkliche Situation von diesen Tieren in der Namib und in der Kalahari kennengelernt. Bei diesen Tieren drüllt sich alles, eigentlich fast ums Wasser und um das wenige Futter, das da ist. Das sind wahre Überlebenskünstler geworden, die mit dieser Trockenheit gelernt haben, umzugehen. Und wenn es jemand nicht gelernt hat, dann ist er einfach gestorben und verdurstet. Alle 30 Stunden ungefähr ziehen die Tiere von ihren Futtergründen, die sie haben, zu einer von diesen seltenen Wasserquellen, wie wir hier sehen. Da legen sie bis zu 30, 40 Kilometer zurück, meistens zur Nacht. Im Winter sind es das bis zu 70 Kilometer. Und das ist ungefähr so, wie wenn wir auf Wintertour laufen und wieder zurück wegen einem Schluck Wasser. Und wenn die Tiere zu der Wasserquelle kommen, ist das Wasser nicht etwa frisch, sondern es ist abgestanden, es ist dreckig, es ist warm und trotzdem zücht es wie daher. Die Tiere werden von einem unbändigen biologischen Trieb vorwärts getrieben, einem Durst, dass sie überleben können. So ähnlich ist es wahrscheinlich auch dem Psalmschreiber gegangen, wo so eine Gazelle vor den Augen hatte. Das ist eine palästinensische Berggazelle. Es gibt ungefähr noch 3'000 Tiere von denen in Israel. Und mit 3'000 Tieren einer Population ist eigentlich eine Population vom Aussterben bedroht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Psalmschreiber so einen Hirsch vor Augen hatte, wo er den Psalm geschrieben hat und geschrieben: Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Wann kann ich endlich meinen Durst stillen? Der unbändige Durst, der so stark ist wie bei diesen Tieren hier in der Namib oder hier die Gazelle im palästinensischen Gebiet, dort, wo der Psalmschreiber gelebt hat. Und der Psalmschreiber vergleicht eigentlich seine Sehnsucht nach Gott genau mit so einem Wahnsinnsdurst, wo so ein wildes Tier haben kann, das in der Wüste lebt. Und was für eine Erleichterung ist, wenn du dann so Wasser trinken kannst. Und erst dann, wenn du sogar frisches Wasser kannst haben, frische, besondere Quelle, was für eine Wohltat ist das? Und was für eine Erleichterung, wenn du deinen körperlichen Durst kannst stillen kannst. Und wie viel mehr muss es auch sein, wenn du deinen seelischen Durst stillen kannst, so an einer frischen Quelle. Wenn wir in die Menschheit zurückschauen, dann hat jede Epoche so ein bisschen ihre Sehnsucht, die sie danach gelebt hat, die sie danach gestrebt haben. Und Ich denke da an Mozart, an Beethoven, an die ganze Klassik. Die haben Sehnsucht nach der perfekten Melodie. Oder vielleicht könnte man auch sagen, Sucht nach einem perfekten Akkord oder Melodie. Bei mir ist es manchmal auch fast eine Sehnsucht oder eine Sucht nach einem perfekten Bild. Das habe ich nicht selber gemacht, das habe ich gefunden. Aber Sucht und Sehnsucht sind manchmal ganz nah auch beieinander. Und wie ist das bei uns in der heutigen Zeit, heute, wo wir heute leben? Heute steht im Vordergrund, stand ich im Vordergrund, mein authentisches Leben, meine individuelle Identität und ich stand im Vordergrund. Und so hat es im Laufe der Jahrhunderte eigentlich eine Bewegung gegeben von dieser Sehnsucht vom Wir zum Ich. Und wenn man so ein Sehnsuchtsbild hat, wo wir miteinander herumtragen, jeder hat so ein bisschen sein eigenes Sehnsuchtsbild. Meins sieht ein bisschen so aus. Ein Strand und es ist schön und es ist Sonne und Ferien. Ich hätte auch eine Werkstatt Bild suchen, wo perfekt eingerichtet ist mit allem, was es hat. Und gell, bei der Sehnsucht ist es manchmal auch eine gewisse Melancholie, die da mitschwingt. Kann ich das wirklich jemals erleben, erreichen? Habe ich das Geld für solche Ferien machen? Und nicht nur Wochen, sondern lieber 3-4 Wochen. Da schwingt manchmal auch bei dieser Sehnsucht eine Melancholie mit. Was ist dein Sehnsuchtsbild? Was möchtest du einmal haben? Oder was möchtest du einmal erleben? Und für viele von uns sind das Ferien, ganz klar, weil Ferien die Batterien aufladen und in der Ferien kannst du den Alltag hinter sich lassen. Aber ist es nicht so, wenn wir in die Ferien gehen, sind wir meistens müde und wir gehen in die Ferien, weil wir uns ja wieder erholen. Und dann so der erste Tag, dann bist du zuerst einmal noch erschlagen und der zweite Tag erholst du dich. Und beim dritten, ja, fängst du es an, geniessen, aber so nach dies nach merkst du, ja, vielleicht ist es gleich nicht alles. Und du merkst, dass du deine ganz tiefe Sehnsucht, die du in dir hineintreibst, eben im Koffer gleich mitgenommen hast. Ich habe für mich also 3 Bilder gefunden, die für mich diese Sehnsucht ein bisschen beschreiben oder umschreiben. Das sind Bilder oder Gesichter und wahrscheinlich geht es dir ganz ähnlich. Das eine von diesem Gesicht ist eigentlich die Heimat, dort, wo du zu Hause bist, die Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Liebe, nach Annahme, nach, ohne dass du irgendetwas musst leisten musst. Das ist so für mich so eins von diesen Bildern von der Sehnsucht und von dem inneren Durst, den ich in mir hineinträge. Das andere ist, ich bin an dem Fuss von diesen Bergen hier aufgewachsen, das sind Kreuzbergen im Alpstein. Ich bin wie ein Bauernbub aufgewachsen, ich bin ums Vieh herum aufgewachsen, in den Bergen aufgewachsen. Ich habe im Laufe der Jahre das und jenes dürfen ein bisschen lernen. Aber es bleibt eigentlich die Frage, was ist meine Identität? Wo komme ich her? Und wo gehe ich her? Und so ist auch manchmal mir die Frage, ja, was ist denn eigentlich der Sinn vom Leben? Jetzt, wo ich in der Jugend von meiner Seniorität angekommen bin und Skiwerferlicht von der Arbeit, was ich alles gemacht habe, eigentlich weg ist, was ist jetzt eigentlich der Sinn noch, der da übrig bleibt? Und das alltägliche Hamsterrad nicht mehr so schnell trüllt. Es trüllt immer noch ein bisschen, oder, wenn ich ehrlich bin. Aber nicht mehr so schnell trüllt. Was bleibt denn eigentlich mit dieser Sehnsucht, mit dem Durst, wo ich und wir alle miteinander, vielleicht ihr unterschiedlich, weder ich, wie wir das miteinander umträgen. Und so fängst du eigentlich an, deinen Durst zu stillen, indem dass du anfängst, Brunnen bauen. Oder Wasser durch einen Brunnen bauen. Und wir fangen aber an, Ersatzbrunnen bauen. Brunnen, die nicht wirklich Lebensquelle bringen, nicht wirklich Wasser. Der eine grabt im Brunnen von der Anerkennung, der andere im Brunnen von der Perfektion. Social Media musst perfekt sich darstellen, präsentieren. Und mir scheint es manchmal ein bisschen in der heutigen Zeit, dass der Durst von uns Menschen heute so gross ist, dass wir gleichzeitig an unserer eigenen Selbstdarstellung manchmal fast verdurstet. Und gell, die Brunnen, die Ersatzbrunnen, es ist nicht so, dass die nie Wasser geben, dass du das immer vergeben machst. Da sprudelt es schon hin und wieder mal raus. Und da gibt es auch Wasser, aber wenn du ein bisschen genau her schaust, ist es ein bisschen Sickerwasser, das reinfließt, vielleicht ein bisschen Regenwasser, aber dann ist es gleich auch wieder fertig. Wir alle sind irgendwie geprägt von dieser individuellen Zeit und von dem Ich-Denken. Und wir haben eigentlich immer das Gefühl, wir sind die, die müssen eben graben. Wir haben das Gefühl, wir müssen unseren Sinn vom Leben geben. Wir müssen unsere Identität suchen. Aber so, wie ich die Bibel eigentlich verstanden, ist das eben nicht so, dass das alles auf mir lastet, sondern so wie ich die Bibel verstanden, ist es eigentlich so, dass Gott der erste Suchende ist. Dass er der ist, der nach mir sucht. Und die ganze Bibel, vom verlorenen Schaf bis zum verlorenen Sohn, ist eigentlich ein einziger Schrei von Gott. Die Sehnsucht von Gott nach mir. Und es ist nicht so, dass die Bibel eine Chronik ist von der menschlichen Sehnsucht nach Gott, sondern es ist umgekehrt. Es ist Chronik von der göttlichen Sehnsucht nach mir. Das sind eigentlich jetzt zwei Personen, die Sehnsucht haben. Einerseits bin ich mit meiner Sehnsucht, wie ich es so ein bisschen beschrieben habe, und andererseits Gott, der auch Sehnsucht hat nach mir. Und was passiert, wenn sich jetzt der Weg von der Sehnsucht von Gott und mir kreuzt? Was kann da passieren? Und es gibt ein ganz schönes Beispiel in der Bibel, das ich euch möchte ein bisschen zeigen und ein bisschen näher bringen. Das ist die Frau, die da am Brunnen ist. Das ist eine Frau, die ausgestoßen ist, die in der Mittagshitze drum zu dem Brunnen geht, die schwitzt, die ihre Zunge vielleicht am Gaumen klebt, weil sie dermassen Durst hat. Aber sie geht drum am Mittag, weil sie eben von der Gesellschaft geächtet ist, weil sie gemobbt wird, niemand will mit ihr gesehen sein. Also bleibt ihr nichts anderes übrig, als in der dümmsten Zeit, wo man Wasser suchen kann, oder Wasser holen muss, sie Wasser holen. Und ihren Durst treibt sie eigentlich da in die, zu dem Brunnen her, ihren körperlichen Durst. Wir werden miteinander Filmsequenzen anschauen, wo ich mitgebracht habe und
Gibst du mir etwas Wasser? Hast du mich verstanden?
Ist es so schlimm?
Was?
Du, ein Jude, fragst mich, eine Samariterin, nach Wasser? Und eine Frau?
Das tut mir leid. Ich hätte bitte sagen sollen.
Hier draußen ist es so allein nicht sicher für dich.
Für dich auch nicht. Warum bist du nicht mit den anderen gekommen? Und warum so spät am Tag? Gehen die Frauen nicht zu den Brunnen, wenn es kühl ist am Morgen?
Doch, ja. Keine von denen will mit mir gesehen werden, also muss ich mittags kommen. In der Hitze, woran du mich ja gerade so freundlich erinnerst.
Wieso wollen sie nicht mit dir gesehen werden?
Eine lange Geschichte.
Ich hätte trotzdem gern etwas Wasser, falls das geht.
Erstaunlich, was eine trockene Kehle alles bewirkt. Bin ich nicht unrein für dich? Wirst du durch dieses Gefäß nicht beschmutzt?
Das mögen vielleicht einige meiner Leute über euch sagen, aber ich nicht.
Ach ja? Was sagst du denn?
Ich sage, wüsstest du, wer ich bin, würdest du mich um etwas zu trinken bitten.
Wirklich?
Und ich gäbe dir lebendiges Wasser.
Würdest du? Bis auf die Tatsache, dass du nichts zum Schöpfen hast und dass ein tiefer Brunnen ist. Davon abgesehen, wozu brauchst du mich, wenn du einen Vorrat an lebendigem Wasser hast?
Eine lange Geschichte.
Aber jüdisches Wasser ist besser als das der Samariter, hm?
Das habe ich nicht gesagt.
Bist du besser als unser Vorfahre Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Ist dein Wasser besser als seins?
Ich kenne Jakob. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben.
Das wäre wirklich schön.
Das Wasser, das ich gebe, wird in diesem Menschen zu einer Quelle werden, aus der ewiges Leben sprudelt.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Beweise es.
Hole erst deinen Ehemann und komm dann zurück. Ich beweise es euch beiden.
Ich habe keinen Ehemann.
Du hast recht. Du hattest 5 Ehemänner. Und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann.
Ich verstehe. Du bist ein Prophet und du hältst mir eine Predigt.
Nein.
Eigentlich ist das Gute daran, allein herzukommen, dass ich dem Urteil der anderen entgehe.
Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen.
Ich habe Fehler gemacht. Zu viele. Aber Männer wie du machen es mir unmöglich, etwas dagegen zu unternehmen.
Wieso?
Unsere Vorfahren beteten Gott auf diesem Berg an. Aber ihr Juden sagt, Jerusalem sei der Ort, wo man beten soll.
Sie sagen das, weil der Tempel dort. Das kommt die Zeit, da ihr weder...
Wohin soll ich dann gehen, wenn ich Gott brauche? Ich habe zwar noch nie etwas von Gott bekommen, aber ich könnte ihm nicht mal danken, wenn es so wäre.
Du kannst überall beten. Gott ist Geist. Die Zeit ist gekommen, wo es keine Rolle mehr spielt, wo du anbetest. Nur dass du es tust. Herz und Verstand, das ist die Art von Anbetung, die er will. Es ist unwichtig, woher du kommst. Oder was du getan hast.
Für mich sehr, sehr eindrücklich. Und es gibt 2 Sachen in dieser Filmsequenz, die ich da mitgebracht habe, die mich sehr beeindruckt hat. Und das eine ist das, wo Jesus sagt, wenn du wüsstest, wer da vor dir sitzt, wenn du wüsstest, dann würdest du ihm beten, dass du Wasser bekommst und er würde dir geben. Wenn du wüsstest. Und ich habe mich fragen, wenn ich wüsste, oder wenn du wüsstest, wo da hockt, wo da sitzt, wenn du wüsstest, wie Jesus dich gern hat, was er für dich alles gemacht hat, wenn du nur wüsstest, würde ich manchmal sagen, meine lieben Freunde, die nicht im Glauben sind, wenn du nur wüsstest, was Jesus für dich alles möchte machen, hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und interessant ist ja auch, dass die Frau nachher sagt, ja, kannst du mir irgendetwas, du hast ja nicht einmal etwas zum Trinken da, nicht einen Schöpflöffel, nicht einen Kessel und nichts. Wie soll denn das gehen, dass du mir von dem lebendigen Wasser gibst? Und die Frau ist eigentlich sehr in ihrem Denken, sehr eingeschränkt auf ihren körperlichen Durst, wo sie hat und wo sie momentan eigentlich zu dem Brunnen treibt. Und da sagt Jesus, schau, wenn du von diesem Wasser wirst trinken, dann nachher gibt das eine Quelle in dir, wo nie mehr wird versiegen. Und Jesus führt eigentlich die Sehnsucht, die Durst, die die Frau hat, der körperliche Durst, zu ihrem wunden Punkt von dieser Frau, zu einem Durst von der Seele. Und so wie Jesus mit dieser Frau umgeht, ist für mich so meisterhaft, so sehr sorgerlich, so behutsam führt sie die Frau zu dem Wunderpunkt her. Nicht brachial, nicht moralisch, nicht belehrend. Und ich glaube, wir alle, mindestens ich kenne meine Wundepunkte sehr gut und manchmal kommen auch noch neue Wundepunkte dazu. Und da ist Jesus der, der einem sehr sorgsam darauf auflupft und daran herführt. Die Frau merkt, dass da irgendjemand ihr gegenüber ist, wo jemand ganz Spezielles ist. Und sie sagt dann, ja, ich sehe, du bist ein Prophet. Und man kommt fast ein bisschen den Eindruck über, wie wenn sie eigentlich von diesen Wundenpunkten ein bisschen ablenken, um die kritische Situation ein bisschen umschiffen und eigentlich so ganz fromm anfängt zu reden darüber, ja, wo kann man denn arbeiten und so weiter. Und sie weiß, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der versprochene Retter, und der wird mir dann alles erklären und der wird dann zeigen, wie denn das geht. Und dann kommt es zum absoluten Höhepunkt, wo Jesus sagt, du sprichst mit ihm, ich bin es. Also er gibt sich der Frau zu erkennen. Und was macht die Frau? Ich verstand nicht, was du eigentlich wolltest sagen. Was ist da eigentlich? Das kann ja da gar nicht sein. Und schließlich bin ich ja so eine Frau, die so am Rand der Gesellschaft ist. Und da gibt Jesus aber genau dieser Frau sehr schmal, so glasklar und direkt zu erkennen, dass er der Jesus ist, dass er der Messias ist. Oder es sind nicht die frommen und hochgelehrten Theologen zu Jerusalem, es ist nicht seine eigene Familie oder seine Jünger, seine Mutter, sondern es ist die Frau, die gemobbt wird, die allein ist, die am Mittag bei brennender Hitze muss Wasser suchen muss. Und die Art und Weise, wie Jesus mit dieser Frau umgeht, die zeigt für mich viel, viel mehr als 100 Bibelvers, weil Jesus lässt sich da eigentlich ins Herz hineinschauen, wie er mit den Leuten umgeht, mit der mit mir umgeht. Und ist es nicht manchmal so, dass das Leben Leute schreit, wie der 100 Worte? Und das scheint mir da auch ein bisschen der Fall zu sein. Jesus muss nicht viel sagen, aber seine Art und Weise, mit der, wie er mit dieser Frau umgeht, lässt tief blicken, wie lieb und wie besorgt und wie er sich darum sehnt, um eigentlich da dieser Frau etwas zu lieb tun und dieser Frau eben nicht nur Wasser geben, wo sie wieder wird Durst haben, sondern eben auch Wasser geben, wo sie wird nie mehr Durst haben. Und was passiert jetzt bei dieser Begegnung? Da kommen die Jünger ja zurück und sie sind nicht ganz einverstanden, dass Jesus mit dieser Frau redet. Aber irgendwie plötzlich passiert es, dass die Frau das kapiert, was da passiert ist. Sie lässt alles da und sie rennt zurück ins Dorf oder in die Stadt und sagt, hey, kommt, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist er der Messias. Das vielleicht, das tönt für mich noch ein bisschen so, dass es im Kopf sicher verstanden hat, aber im Herz eigentlich noch nicht ganz so wahrhaben. Aber ihre Haltung und ihren Ausdruck, wie sie jetzt da zurückrennt zu ihren Leuten, die sie ja eigentlich verachtet ist, sagt mir, dass sie es eigentlich im Herz begriffen hat. Die Frau wird plötzlich zu einem Hoffnungsträger für andere. Sie hat einen völligen Perspektivenwechsel bekommen, dort im Brunnen. Und das macht sie zu einer Segensträgerin. Das macht sie zu einer Glauerin, die von innen aus strahlt, weil sie Jesus begegnet ist und der Quelle vom ewigen Leben. Wenn Gottes Sehnsucht, deiner und meiner Sehnsucht, wenn die aufeinandertreffen, dann wirst du zur Glauerin und dann wirst du zum Glauer wie die Samaritanerin. Du wirst von dem Brunnen trinken und du wirst lebendiges Wasser haben und du wirst fröhlich deinen Weg gehen. Du wirst zu einer Glauerin, zu einem Glauer. Und ich möchte eigentlich das noch ein bisschen weiter, nein, jetzt bin ich zu weit, noch ein bisschen weiter spinnen und sagen, wenn wir mit dem so unterwegs sein dürfen, dann ist manchmal auch unser Leben, wo Leute schreit, wenn er unsere Worte, dass man das eben sieht, dass man das eben leuchtet, wie in so einer Glühbirne. Zur Überleitung vom Abendmahl möchte ich noch zwei, drei Gedanken sagen, wo Jesus am Kreuz hängt. Wir lesen dort, dass Jesus hängt und Durst hat. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie fest und wie intensiv der Durst müsste gewesen sein, wo Jesus dort hatte. Also da ist ihm fast sicher die Zunge am Gaumen geklebt. Wenn man stundenlang dort hängt mit dem Blutverlust, mit diesen Schmerzen, wird er gerade so knapp noch können sagen, dass er Durst hat. Und was hat es dort? Es hat ein bisschen Essig. Sie tun das auf einen Schwamm. Und aus einem Schwamm kann man ja nicht wirklich trinken. Und der Essig ist nicht Balsamico, Himbeeressig, sondern das war fast sicher eine abgestandene Soße, die gebrannt hat, die gestunken hat. Und wenn so eine Essig auf Lippen kommt, die so ausgetrocknet sind, die Lippen haben Riss und das brennt mit Sicherheit wahnsinnig fest. Das Kreuz ist für mich so das zentrale Symbol und das Zentrale, was unserem christlichen Glauben eigentlich ausmacht. Am Kreuz wird die Liebe von Jesus so richtig sichtbar. Am Kreuz trocknet die Quelle vom Leben aus, damit du nie mehr musst Durst haben. Am Kreuz findet unser Durst, unsere Sehnsucht, sein ewiges Ziel. Und am Kreuz findet Gottes suchende Herz nach dir seine Ruhe. Am Kreuz kreuzen sich die Wege der Sehnsucht. Die Frau am Brunnen, bei ihr ist vieles schief gelaufen. Man weiß nicht recht, warum. Ist das, hat sie selber verschuldet? Ist es einfach dumm gelaufen? Aber im Abendmahl ist es so, dass das Abendmahl nicht ein Brunnen ist für die Selbstgerechten, die es wissen, sondern es ist das Abendmahl ein Brunnen für die Durstigen. Bring deine leeren Gefäße, bring deine unerfüllten Wünsche, deine Ersatzbrunnen, die zusammengekrachert sind, deine paar wenigen Tropfen Wasser, die du noch hast, und lass du deine Trinkflasche füllen von Jesus Christus. Ich lese die Einsetzungswort aus dem 1. Korintherbrief. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und ihr von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Ich will noch beten.